Natürlich ist es auch immer so ein organisatorischer Hintergrund, gerade wenn man die einzelnen Heilmittel und Leistungen kombiniert. Das muss ja auch gut an den Patienten kommuniziert werden, aber es ist eine große Chance, eine sehr gute Therapiequalität zu schaffen.
UP Podcast. Nachgefragt.
Hallo, schön, dass du wieder bei UP Podcast zuhörst. Seit April gilt in der Ergotherapie die Blanco-Verordnung. Wir wollten wissen, wie sie angelaufen ist, was bei der Umsetzung im Praxisalltag gut gelingt und wo Schwierigkeiten auftauchen. Laut unserer Gesprächspartnerin war die erste Überraschung für sie, dass die Blanco-Verordnungen gar nicht auf sich warten ließen, sondern schon im April ins Haus trudelten. Den Rest hörst du am besten jetzt selbst von ihr. Ralf Buchner spricht mit der Praxisinhaberin Nicole Sagemüller. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um die Zukunft oder eigentlich geht es um Blick um die Vergangenheit, um was für die Zukunft zu lernen. Und zwar geht es darum, welche Erfahrungen Nicole mit der ergotherapeutischen Blanco-Verordnung gemacht hat. Und Nicole ist Nicole Sagemüller, Diplom-Heilpädagogin, akademische Sprachtherapeutin und Inhaberin der Therapiepraxis aus Köln. Hallo Nicole.
Hallo Ralf, ich freue mich hier zu sein.
Ja, danke, dass du Zeit für uns hast und Lust hast, über deine Erfahrungen zu berichten. Vielleicht stellst du deine Praxis einmal kurz vor. Was macht ihr?
Uns gibt es seit 2008. Wir sind ein großes Team von über 30 Therapeutinnen. Und wir haben alle drei Bereiche, die Ergotherapie, die Sprachtherapie und die Physiotherapie. Und das ist so unser Schwerpunkt, die Ganzheitlichkeit, die wir leben, dass wir gut die Patienten versorgen.
Super, ja. Ich habe mir die Internetseite von dir angeguckt und da wird das ja auch sehr deutlich. Genau, deswegen hast du Ergotherapie Blanco-Verordnung ja bei dir im Programm. Kam denn da sehr schnell erste ergotherapeutische Blanco-Verordnung oder kam da nicht?
Tatsächlich war ich sehr überrascht, weil ich gedacht habe, Mann, das wird bestimmt ein bisschen dauern, bis so die Information an die Ärzte kommt. Aber wir haben tatsächlich sehr schnell, also direkt schon im April, die ersten Blanco-Verordnungen bekommen. Mhm. Und wir waren da sehr offen gegenüber und haben dann gedacht, ja, es ist ja auch eine Chance. Eine Veränderung ist auch immer eine Chance und haben uns darauf gefreut. Aber dann war es auch so, dass man natürlich dann merkt, wo sind so Fallstricke, was muss man anpassen, man muss viel kommunizieren, um Sicherheit ins Team zu bringen. Ja.
Was hat dein Team gesagt, als die Blanco-Verordnung dann angekündigt wurde für die Ergotherapie? Waren da mehr Bedenken oder war da mehr Vorfreude?
Erstmal war es ein bisschen kritisch, weil sie verunsichert waren, wie das läuft. Ich sage dann immer, wenn Unsicherheit da ist, hilft dann nur Wissen, um Sicherheit zu bringen. Dann haben wir halt versucht, ganz viel Wissen zu geben, um die Strukturen zu schaffen und dass Ruhe reinkommt. Dann haben sie sich gefreut über die therapeutischen Freiheiten und insbesondere eben über die Vorbereitungszeit, die direkt da ist, ne, für die Therapeuten. Das war ganz toll.
Okay. Das Ziel der Blanco-Verordnung ist ja, dass die Therapeuten mehr Kontrolle über die Leistung, über die Frequenz, Intensität und Art der Therapie bekommen. Wenn du jetzt so zurückblickst, so das erste halbe Jahr ist noch nicht ganz rum, aber so, hat sich jetzt in der Therapie was verändert?
Also es steht und fällt immer mit dem Therapeuten und dem Engagement. Also wenn einer Lust hat, da wirklich eine gute Therapie aufzubauen, was wir uns ja auch wünschen oder ich mir auch besonders als Inhaberin wünsche, dann hat man da schon gute Möglichkeiten, das aufzubauen. Natürlich ist es auch immer so ein organisatorischer Hintergrund, gerade wenn man dann die einzelnen Heilmittel und Leistungen kombiniert. Das muss geplant werden. Das ist dann auch nicht so einfach und es muss ja auch gut an den Patienten kommuniziert werden, dass er dann versteht, warum sind welche Minuten da oder eben nicht, ne? Weil dann heißt es ja, ich hatte ja immer die Therapiezeit, warum plötzlich jetzt nicht mehr? Und da muss dann halt der Inhalt gut transportiert werden, aber es ist eine große Chance, eine sehr gute Therapiequalität zu schaffen, ne? Aber es gibt eben auch Therapeuten, die denken dann, oh, da ist so viel Orga, das ist mir zu viel, ich möchte eigentlich immer meine gleiche Zeit haben, da komme ich besser zurecht, da habe ich meinen roten Faden. Das gibt es auch, ne?
Ja, glaube ich. Und du lässt deinen Leuten das offen, wie sie vorgehen, ob sie ganz normal machen oder ob sie das anpassen an die die Belastungsfähigkeit des Patienten?
Ja, wir haben Plangespräche jede Woche tatsächlich mit jedem Therapeuten. Und da besprechen wir dann die Klientinnen, die eben eine Blankoverordnung haben, mit den Bedürfnissen und gucken, was steht da an. Und gegebenenfalls wird es dann angepasst.
Wie kriegt ihr das organisatorisch hin? Also ich meine, das hört sich jetzt so an, wir passen das an und nächste Woche machen wir ein bisschen länger Therapie und übernächste Woche ein bisschen kürzer. Das führt ja zu sagenhaften Verrenkungen in der Terminplanung.
Naja, wir machen schon immer 2-3 Wochen voraus und wir haben ja ansonsten immer sehr feste Termine und wir haben Zeitfenster, so Blöcke, wo wir so ein bisschen flexibler planen können. Das haben wir uns extra so eingerichtet, sodass eben so therapeutische Freiheiten möglich sind und dadurch, dass wir halt auch planen und Verordnungsgespräche mit den Therapeuten führen oder Orgazeiten im Plan haben, können wir da mit diesen Zeiten ein bisschen jonglieren, ne? Aber es ist natürlich eine Herausforderung in der Planung.
Wie reagieren dann die Patienten darauf, dass sie plötzlich unterschiedliche Zeiten haben?
Ja, also das ist erstmal verunsichernd auch, weil sie dann denken, es war ja immer so oder mir fehlt Zeit oder manchmal merken sie ja auch, also wenn der Therapeut dann sagt, wir brauchen aber die Zeit und dann merkt man, das war vielleicht sogar zu viel, dann muss man es ja auch wieder verändern. Das ist dann eben unterschiedlich. Aber wenn man sagt, man hat jetzt zum Beispiel jemanden mit einer psychisch-funktionellen Behandlung, da klappt das eigentlich immer ganz gut, weil dann können wir gute Absprachen treffen oder auch, wenn es jetzt um Feinmotorik oder Handtherapie geht, da geht das auch in einem motorisch-funktionellen Bereich. Also je nach Kooperationsbereitschaft von den Menschen auch, ne? Wie das Verständnis da ist auch.
Hört sich aber so an, als wenn eine der Hauptherausforderungen für deine Therapeutinnen und Therapeuten ist, dass sie noch besser kommunizieren müssen.
Ja, auf jeden Fall. Das
okay.
ist das A und O bei der Blanko-Verordnung und zwar von vorne bis hinten, weil auch zum Thema Anteilsrechnung, zum Thema Terminmanagement, zu allen Themen, die muss jeder, der an der Schnittstelle beteiligt ist, gut und ordentlich kommunizieren, sonst klappt es nicht.
Veränderungen sind Bedrohungen. Habt ihr ja Erfahrungen mit Blankoverordnung? Was sagen deine Physiotherapeuten? Freuen sie sich jetzt darauf, dass sie auch eine Blankoverordnung kriegen? Oder sagen die, oh, eine Veränderung?
Ja, tatsächlich sind die ein bisschen aufgeregt und haben dann auch schon die Ergos gefragt. Und die Ergos sagen halt, es gibt Vor- und Nachteile. Es ist ja halt auch so. Ich meine, es ist eine neue Sache, die wurde lange überlegt. Da haben sich viele Menschen viele Gedanken gemacht. Aber was Neues ist immer ein Prozess und muss ja auch, ich sehe das immer wie so ein Bild, an dem man malt. Das muss man dann nochmal verbessern und muss nochmal überlegen, was braucht der Einzelne noch. Aber ich denke, wenn man eben gut und ruhig und vor allen Dingen bedacht Schritt für Schritt das macht. Und wir führen die ja gut. Also wir geben denen ja Sicherheit und dann kriegen wir die da auch durchgeführt. Ne? Mhm. Aber erstmal ist es auch so mit Vorsicht so.
Nehmen wir das Thema Zuzahlung. Da, also habe ich im Vorwege sowohl bei den Ergotherapeuten als auch jetzt bei den Physiotherapeuten Ängste wahrgenommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Zuzahlungssumme ist ja so hoch und dann müssen wir was zurückzahlen und dann müssen wir das kommunizieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wie werden die Patienten reagieren? Vielleicht bevor wir jetzt darauf eingehen, was bei euch passiert ist, wir sind uns einig darüber, dass die Zuzahlung für die Patienten nicht höher wird, als sie in der normalen Heilmittelverordnung gewesen ist. Ne?
Ja, naja, in der Summe stimmt das auf jeden Fall, aber es muss halt auch wieder kommuniziert werden, weil also 4 Monate hat man halt die Heilmittelverordnung und natürlich, es ist ja so ein psychologischer Effekt, wenn ich was kaufe für 2,99 Euro oder 3,01 Euro, denke ich natürlich, boah, das ist viel mehr Geld, was ich ausgebe. Und wenn man so eine Gesamtsumme sieht, ist es erstmal, wo kommt es her? Und noch dazu ist die Taktung anders aufgeführt auf der Anteilsrechnung. Und dann heißt es, wenn vielleicht ein gesetzlicher Betreuer da ist und gar nicht der Patient selbst, ja, woher kommen denn jetzt die vielen Einheiten?
Ja,
und dann
okay,
muss man
klar.
auch wieder kommunizieren.
Okay, also wie macht ihr das? Ihr fordert das Geld zu Anfang ein oder
Wir
zum Ende?
Wir machen das so ein bisschen wie du und das vorhin hast tatsächlich.
Okay.
Nämlich mit SEPA-Lastschriftmandat, aber wir nehmen nicht die Gesamtsumme, sondern nur die Hälfte am Anfang.
Warum?
Genau. Weil das Problem ist eben dieser große Betrag erstmal für viele Menschen.
Ist das eine Vermutung, dass das ein Problem ist oder weißt du, dass das ein Problem ist?
Also so ein bisschen beides. Also ich habe natürlich die Erfahrung, dass ganz oft auch diskutiert wird um geringere Beträge und wir eigentlich da auch gar nicht diskutieren wollen und dann eben auch ganz klar sagen, so sind die Richtlinien und Punkt. Aber ich weiß auch, dass viele Menschen aus verschiedenen Verhältnissen kommen und dann auch so eine große Summe auch eine Herausforderung ist. Und da wir ja auch über 4 Monate verbunden sind über die Verordnung, habe ich ja ein bisschen Sicherheit, dass ich diesen Menschen auch nicht so schnell verliere, ne? Genau. Und deswegen kann ich halt sagen, okay, ich nehme die Hälfte des Betrags. Und was das Gute ist, dann sehe ich ja auch in den anderen 2 Monaten, wie viel Termine haben jetzt tatsächlich stattgefunden und im schlimmsten Fall muss ich gar nichts zurückbezahlen, falls eine Überzahlung stattgefunden hat, sondern die entrichten einfach dann noch den Restbetrag und dann ist es gut.
Ja, das wäre ja auch das Ziel. Organisatorisch würde ich sagen, will man auf keinen Fall eine Rückzahlung produzieren, sondern immer nur so viel Geld nehmen, wie man auch wirklich
Genau.
haben kann. Ja.
Genau.
Okay, das heißt, die Zusagen und die Patienten verstehen das, wenn ihr denen das erklärt, warum der Betrag so zustande kommt?
Also eigentlich fanden sie unsere Variante ganz gut. Also das ist auch sehr gut angekommen. Also sie verstehen, dass wir Sicherheit brauchen, warum wir eben dieses Mandat möchten. Die verstehen auch, dass man bei so einem langen Zeitraum nicht weiß, wie viele Termine letztendlich stattgefunden haben. Und die bezahlen dann. Also das läuft. Also das ist wirklich gut. Ja.
Es gibt ja in dem ergotherapeutischen Blankoverordnungsvertrag die Ampeln grün, gelb und rot. Ihr seid ja noch nicht so lange unterwegs. Habt ihr schon eine Blankoverordnung fertig?
Ja, haben wir
Okay,
schon
gut.
zwei.
Habt ihr irgendwie mal die grüne Phase gerissen?
Nein.
Nein, das ist
Also
schwierig, ne?
da, ja, und will ich auch irgendwie nicht, weil, also es ist ja so, dass wir ja auch nicht, wie jetzt die Ärzte, irgendwie darüber dann verhandeln können oder begründen kommen, warum wir mehr Einheiten haben dürfen, brauchen oder was, sondern wir kriegen ja das Geld direkt abgezogen. Also wir haben ja da nicht Rechte. Und von daher brauche ich diesen Stress dann nicht. Und ich möchte auch nicht mich und meine Praxis unter Wert verkaufen, weil unsere Arbeit hat ja seinen Wert und auch Berechtigung.
Aber in der gelben Phase würde doch noch gar nichts passieren.
Ja, gut. Ich bin vielleicht auch zu sicherheitsliebend.
Habt ihr es schon mal gehabt, dass ihr sozusagen vor Ablauf, also diese Blankoverordnung Ergotherapie gilt ja für 16 Wochen. Eigentlich bekommt ihr ja für 16 Wochen die Verantwortung für die Versorgung dieses Patienten im Hinblick auf diese übermittelte Diagnose. Habt ihr es
Genau.
schon mal gehabt, dass ihr nach 10 Wochen gesagt habt, wir sind jetzt fertig und dann kam
Ja.
er mit dem Rezidiv wieder?
Ja, genau. Das ist tatsächlich ein Problem. Was passiert, wenn man vor diesen 4 Monaten eigentlich fertig wird? Und was ist eben, wenn dann noch Bedarf therapeutischer besteht? Wie bekommt dann der Einzelne dann trotzdem seine Versorgung?
Bei den Physiotherapeuten gibt es ja jetzt den Anhang 1 zur Anlage 1, ein Zettel zur Wiederaufnahme. Das heißt, man kann abrechnen, auch schon vor Ablauf der 16 Wochen, rechnet man ab und sagt, ich bin fertig. Wenn der Patient dann wieder auftaucht, dann kann man diesen Anhang 1 ausfüllen und sagen, hier, ich will noch mal einen Nachschlag auf diese Verordnung machen. Wäre das eine Lösung, die auch für die
Auf
Ergotherapie gut
jeden
wäre?
Fall. Ja, finde ich super.
Okay, gut. Wie ist denn das Ganze wirtschaftlich? Hast du mal geguckt, ob sich das Ganze wirtschaftlich für euch lohnt, eine Blankoverordnung?
Also im Moment finde ich den Orga-Aufwand noch ein bisschen zu groß im Verhältnis. Was ich halt gut finde, ist eben die Orga-Zeit für die Therapeuten, dass die auch bezahlt wird. Da hat ja die Praxis auch was davon, wenn die gut eben ihre Therapien vorbereiten. Aber von der Wirtschaftlichkeit ist es eben so mit dieser Planung für die 4 Monate, dass das ich noch als schwierig, also als herausfordernd finde und erstmal noch ein bisschen Erfahrung sammeln muss, ob das wirklich dann im Endeffekt auch dann von den Rückläufen her mit Absetzung und sowas, ob das dann gut läuft. Und wir ja auch noch, das haben die Diskussion mit den Unterschriften mit den Krankenkassen. Das haben wir auch gerade noch, weil wir haben das eigentlich so gemacht, dass wir immer die Behandlungszeit hinten draufgeschrieben haben, also Teilmittel, die Behandlungszeit und eine Unterschrift pro Termin. Aber die Krankenkassen ist teilweise, obwohl wir dann versucht haben, mit denen zu kommunizieren, uns gesagt haben, die wollen alle Viertelstunden unterzeichnet bekommen.
Aber ja, das ist aber das sozusagen, das sind die Anfangswehwehchen, die man bei solchen Regelungen hat. Das ist typisch, würde ich sagen. Ja, es war erwartbar. Manchmal, glaube ich, sind die Leute, die sowas absetzen, ganz weit weg von denen, die den Vertrag verhandelt haben. Und die den Vertrag verhandelt haben, für die war klar ein Termin, dann schreibt man hin, wie lange der dauert, also wie viele Einheiten das waren, und da schreibt man das. Und die, die die Absetzung machen, sind dann irgendwelche Leute, die einfach formal durchgucken und sagen, ich habe es nicht unterschrieben, ja, das ist doof. Das würde man sich wünschen, dass man solche Regeln mit reinmacht, ne? Aber es ist ja eine Verbesserung dann.
Also es war auch so, dass ich schon zwei Mitarbeitern an Abrechnungsstellen die Blankoverordnung erklärt habe. Also die hatten gar keine, die Wissen, also überhaupt kein Wissen oder auch Ärzte wenig Wissen teilweise, ja.
Kommen denn jetzt weiter Blankoverordnungen, wenn ihr die anfordert, oder kommen die von selbst?
Die kommen von selbst. Also ich denke, ich habe das Gefühl, dass Neurologen sehr gerne das verwenden. Also so von der Disziplin her, Hausärzte weniger. Es sind viele Neurologen, die gerne das benutzen, die blanke Verordnung auszustellen.
Naja, für die Ärzte ist es ja auch angenehm, dass sie sozusagen das
Ja.
Wirtschaftlichkeitsproblem vom Tisch haben.
Genau.
Wenn ich das richtig sehe, hat die Mehrheit der sprachtherapeutischen Verbände, also nicht alle, aber die Mehrheit der Sprachtherapeutischen, sagt, wir brauchen keine Blankoverordnung. Kannst du mir kurz erklären, warum nicht?
Den richtig wahren Grund kann ich dir nicht nennen. Wir sind nicht nur ein Hilfsberuf, sondern mehr ein Heilberuf. Und es ist ja für uns wichtig, dass wir mehr gesehen und gewertschätzt werden. Und wenn wir uns dann so ein Mittel absprechen aus irgendwelchen Gründen, die vielleicht auch ihre Berechtigung haben, muss man sich angucken im Detail und muss gucken, was steht dahinter. Dann ist es halt schade, weil es kann ja eine Chance sein. Und man merkt ja im Prozess dann immer noch, klappt es oder klappt es nicht und kann dann ja wieder weiterentscheiden. Aber es wäre halt, finde ich, gut, vor allen Dingen, wenn die anderen Disziplinen sagen, wir versuchen es da mitzumachen, auch wieder, damit wir ein ganzheitliches Bild haben, ne?
Deine Leute, wenn die jetzt Blankoverordnung sehen und normale Verordnung sehen, ist das für die ein Unterschied? Oder ist die Blankoverordnung eigentlich eine normale Verordnung mit ein bisschen anderen organisatorischen Käse? Also haben die das Gefühl, dass sie mehr Verantwortung kriegen bei einer Blankoverordnung als bei einer normalen Verordnung?
Also die Therapeuten geben da gerne die Verantwortung an die Praxis, also an mich dann ab, weil ja die Wirtschaftlichkeitsverantwortung bei mir liegt, ne? Also für die, glaube ich, im Vordergrund steht da wirklich das Organisatorische, dass man dann da anders behandeln kann zum Beispiel oder Orgazeit hat. Für mich ist es eben so, dass ich mir denke, okay, ich habe dann jetzt wirklich mehr Verantwortung. Ich muss da gut handeln und bedacht handeln, damit das alles gut läuft.
Das
Genau.
heißt, der Effekt, den man sich ja auch eigentlich davon verspricht, zu sagen, wenn ich mehr auch therapeutische Verantwortung abgebe an den Therapeuten. Also ich meine, Muster 13 ist eigentlich ja so ein Arbeitsauftrag, ne? Hier, mach mal 10 Behandlungen, fertig ist
Total.
die Laube. So, das ist so ein Arbeitsablaufzettel. Und jetzt kommt
Ja.
eine Blankoverordnung, die sagt, hier ist eine Diagnose und jetzt bist du 16 Wochen verantwortlich für das, was hier passiert. Good luck. So,
Ja.
würde ich doch denken, das müsste doch eigentlich meine Mitarbeiter motivieren, sich ernster genommen, gewertschätzter fühlen. Hat doch mehr Sinn, oder?
Ja, von der therapeutischen Freiheit her auf jeden Fall. Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
Also deine Leute merken das auch, also die
Ja.
verstehen den Unterschied.
Ja.
Würdest du sagen, das erhöht die Zufriedenheit mit der Berufsausübung?
Da haben wir noch zu wenig Zeit mit der Blankoverordnung,
Okay.
um dass ich das vollumfänglich beantworten kann. Ich wünsche es mir, sag mal so. Ich würde es mir wirklich wünschen, wenn wir eben so einen positiven Effekt haben, weil das wäre doch toll. Und dann würden alle zufrieden sein. Wertschätzung, der Patient geht glücklich raus, ist doch wunderbar. Und die Krankenkasse, vielleicht kriegt die dann auch weniger Belastung, weil die Patienten gesünder sind.
Okay, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen, aber grundsätzlich, okay, jetzt
Ja.
sind wir ganz weit in der Zukunft. Nicole, vielen Dank, dass du dir die
Ja.
Zeit genommen hast. Das ist bestimmt ganz spannend für alle anderen. Und allen, die so zugehört haben, auch vielen Dank fürs Zuhören. Und deinem Team drücke ich die Daumen, dass sie das cool finden, mehr Verantwortung übernehmen zu können. Ne?
Ja, ich danke dir auch. Bis
Okay,
bald.
bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Das war OP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.